Verfahren. Ich rufe auf den nächsten Tagesordnungspunkt, und zwar den Tagesordnungspunkt 9. Vereinbarte Debatte zur Bilanz der deutschen Mitgliedschaft im VN-Sicherheitsrat 2019 und 2020. Bevor ich den ersten Redner aufrufe, warte ich, dass Sie die Plätze getauscht haben. Für die Aussprache haben wir 60 Minuten beschlossen. So, würden Sie bitte Platz nehmen? Dann erteile ich das Wort dem Bundesaußenminister Heiko Maas.
Meine sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist nichts anderes als ein Spiegel der Weltpolitik. Und die hat ganz sicherlich das Prädikat schwierig in den letzten Jahren mehr als verdient. Und auch nicht anders kann man die Arbeit im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen selbst beschreiben. Der Rückzug der USA unter Donald Trump aus multilateralen Strukturen, der wachsende amerikanisch-chinesische Gegensatz auf allen Ebenen und auch die Missachtung des Völkerrechts, und zwar auch durch ständige Mitglieder, das alles ist nicht spurlos am Sicherheitsrat vorbeigegangen. Und natürlich ist der Raum für Fortschritte und Kompromisse in dieser Zeit mit diesen Gründen auch mehr als geschrumpft. Dennoch, wer nun den Abgesang auf den Sicherheitsrat anstimmt, dem will ich beispielhaft mal eine Zahl entgegenhalten. Und diese Zahl lautet 101. So viele Resolutionen hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen trotz aller Kontroversen und trotz schwieriger Rahmenbedingungen während unserer Mitgliedschaft verabschiedet, von Afghanistan bis Jemen, von Sudan bis zur Zentralafrikanischen Republik. Und oft waren es die Europäer im Sicherheitsrat, die immer wieder Kompromisse vorgeschlagen haben, in unendlichen Gesprächen nach Lösungen gesucht haben, aber auch, wo es nötig gewesen ist, ganz entschieden dagegen gehalten haben. Ich erinnere mich noch gut an die schwierigen Gespräche etwa mit Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister, als Russland und China während unserer Präsidentschaft im Juli damit drohten, die grenzüberschreitende humanitäre Hilfe in Syrien auslaufen zu lassen. Und natürlich war es schmerzhaft, dass wir den Zugang für die Helfer, die humanitären Helfer in Syrien, am Ende auf einen Grenzübergang beschränken mussten. Aber der Unterschied zwischen diesem einen und keinem Grenzübergang ist für Tausende von Syrerinnen und Syrern ein Unterschied zwischen Leben und Tod gewesen. Und deshalb haben wir, und das ist nur ein Beispiel, Tage und Nächte über dieses eine Thema durchverhandelt. Und so ging es bei vielen anderen auch. Und deshalb haben wir am Ende auch, und zwar zusammen mit anderen, einen Kompromiss erzwungen. Gleiches gilt etwa für den Sudan. Manch ein Sicherheitsratsmitglied hatte schon auf die endgültige Abwicklung der UN-Mission in Darfur spekuliert.
Herr Minister, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Neu aus der Linken. Entschuldigung.
Von wem jetzt?
Vom Kollegen aus der Fraktion Die Linke, von Dr. Neu.
Herr Neu, bitte, sehr gerne.
Entschuldigung.
Ja, Herr Außenminister Maas, kleiner Blick nach links reicht aus und Sie können mich erkennen. Eine Frage, und zwar würde ich gerne mal wissen, ich hatte das schon mal versucht, beim Auswärtigen Amt herauszufinden, vor kurzem, wie viele Resolutionsentwürfe von Russland, China oder den USA oder Großbritannien, also den ständigen Mitgliedern, jeweils abgelehnt worden sind, mit einem Veto oder mit einem Hidden Veto sozusagen verhindert worden sind. Eine Auflistung. Das wurde mir vom Auswärtigen Amt verweigert. Meine Frage, würden Sie sich dafür einsetzen, in Ihrem Haus, dass wir als Abgeordnete mal einen Überblick bekommen über die abgelehnten oder Hidden Vetos der Sicherheitsratsmitglieder seit 2010 bis heute. Das würde sicherlich dazu beitragen, auch für die Politikwissenschaft, für die Geschichtswissenschaft und für die Parlamentarier in diesem Hause einen Überblick zu bekommen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Minister, bitte.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich kann Ihnen zusichern, dass ich mich mit Nachdruck in meinem Hause und auch bei der Vertretung in New York dafür einsetzen würde, dass man dem Genüge tut. Das ist eine ganze Menge, zurückblickend bis 2010. Aber ich bin mir sicher, dass wir in absehbarer Zeit auch eine solche Übersicht für Sie zustande bringen. Und ich hoffe, dass sie dazu führt, dass Sie in Zukunft bei dem einen oder anderen Thema vielleicht auch zu anderen Schlüssen kommen. Meine Damen und Herren, ich würde gerne zurückkommen auf einige Beispiele, bei denen man zumindest auch sehen kann, dass der Sicherheitsrat nicht gänzlich seine Handlungsfähigkeit verloren hat. Ich habe Syrien angesprochen und würde gerne auch den Iran ansprechen und insbesondere die UN-Mission, die für viele schon beendet gewesen ist. Doch letztlich im Sudan nach der Absetzung Bashirs durften wir einen neuen demokratischen Sudan und all dem, was es an Hoffnungen in diesem Land gibt, eben nicht im Stich lassen. Und so haben wir es auch gemeinsam mit Großbritannien geschafft, eine völlig neue UN-Mission aus der Taufe zu heben, die nun den politischen Reformen Unterstützung leistet und die auch den laufenden Friedensprozess begleitet. Und das sah am Anfang der Diskussion alles ganz anders aus. Und auch Libyen. Ohne den Berliner Prozess, den wir ja hier gestartet haben mit der Libyen-Konferenz zu Beginn des Jahres und ohne unser ständiges Nachhalten der eingegangenen Verpflichtungen auch im Sicherheitsrat und auch im Sanktionsausschuss würden wir heute nicht über eine politische Friedenslösung und freie Wahlen im Dezember sprechen in Libyen. Was der Sicherheitsrat als Ergebnis von Berlin, der Libyen-Konferenz hier in Berlin, endossiert hat, das bildet heute die Basis für das libysche politische Dialogforum. Und dass wir trotz aller Polarisierung des Sicherheitsrates in der Lage gewesen sind, solche Fortschritte zu erzielen, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir Kurs gehalten haben und uns orientiert haben an dem, was wir als Zweijahresprogramm dort vorgelegt hatten. Und wir hatten von Beginn an immer großen Wert darauf gelegt, dass wir eine starke europäische Stimme im Sicherheitsrat sein wollen. Und wir haben uns nicht nur täglich abgestimmt mit unseren europäischen Partnern, wir haben auch gemeinsam Sondersitzungen einberufen, gemeinsam abgestimmt und damit der Weltöffentlichkeit auch gemeinsam erklärt, worum es uns geht, nämlich das Gewicht Europas und vor allen Dingen der Europäischen Union im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu stärken. Und ich bin froh, dass uns mit Norwegen und Irland ab Januar zwei Länder nachfolgen, die diesen Weg ganz konsequent weitergehen wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch inhaltlich sind wir uns treu geblieben in diesen zwei Jahren. In jeder einzelnen der 101 Resolutionen der letzten Monate haben sich unsere Kolleginnen und Kollegen in New York und Berlin immer für einen vorausschauenden, umfassenden Sicherheitsbegriff eingesetzt, der zum Ziel hat, dass der Sicherheitsrat sich nicht immer erst dann mit Themen befasst, wenn vor Ort bereits geschossen wird, sondern viel früher, um solche Konflikte möglicherweise zu verhindern. Also Menschenrechte, die Verfolgung von Kriegsverbrechen, die Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen, ihr Schutz vor sexueller Gewalt, all das wäre ohne diesen Einsatz oft schlicht und einfach unter den Tisch gefallen, weil nicht alle Mitglieder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, auch permanente Mitglieder des Sicherheitsrates, bereit sind, diese Prioritäten und damit auch diese Realitäten in der internationalen Politik auch anzuerkennen. Und mit gravierenden Folgen für die Menschen, die unter Kriegen und Konflikten leiden, ist das Thema, dass der Sicherheitsrat auch viel mehr präventiv arbeitet, ganz besonders wichtig. Denn genau diese Menschen, Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, die haben wir im Rat zu Wort kommen lassen. Und zwar häufiger als irgendein anderes Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen haben wir immer wieder Zivilorganisationen, Menschenrechtsorganisationen als Briefer im Sicherheitsrat vortragen lassen. Und auch gemeinsam mit Frankreich haben wir den sogenannten Humanitarian Call for Action angestoßen. Der steht für unseren Einsatz zum Schutz des humanitären Völkerrechts und zum Erhalt des humanitären Raumes. Meine Damen und Herren, auch das Thema Abrüstung und Nichtverbreitung haben wir erstmals seit 8 Jahren überhaupt wieder auf die Tagesordnung im Sicherheitsrat gesetzt. Da ist 8 Jahre lang im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nicht darüber gesprochen worden. Und es gab viel Skepsis, auch wiederum bei permanenten Mitgliedern des Sicherheitsrates, dass man überhaupt wieder über dieses Thema reden sollte, dass das notwendig ist in einer Zeit, in der an der Rüstungsspirale wieder gedreht wird, das ist uns, glaube ich, allen klar. Und wir haben auch berechtigte Hoffnung, dass sich dies in den nächsten Monaten auszahlt, etwa bei der Vorbereitung der Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrages, die im nächsten Jahr stattfinden wird. Meine Damen und Herren, wir haben natürlich nicht immer alles erreicht, schon gar nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber unter unserer Präsidentschaft im Juli ist endlich der Aufruf zu einer weltweiten Waffenruhe während der Corona-Pandemie beschlossen worden. Und bedauerlicherweise hat es viel zu lange gedauert, bis der Sicherheitsrat nämlich komplette 4 Monate sich dazu überhaupt durchringen konnte. Und auch eine ambitionierte Resolution zu den Folgen des Klimawandels für Frieden und Sicherheit war mit der Trump-Administration bedauerlicherweise überhaupt nicht machbar gewesen. Doch wir haben erhebliche Vorarbeit geleistet, erstmals eine informelle Expertengruppe des Sicherheitsrates ins Leben gerufen und sogenannte Referenzdokumente zusammengetragen, die die sicherheitspolitischen Risiken des Klimawandels eindeutig belegen. Und darauf wird die Arbeit unserer irischen und norwegischen Freunde ab dem nächsten Jahr aufsetzen. Und meine Damen und Herren, ich bin auch froh, dass unsere Nachfolger im Sicherheitsrat nicht nur darauf aufbauen können, sondern auch auf eine Biden-Administration, die sich endlich wieder zum Multilateralismus bekannt hat. Meine Damen und Herren, nicht nur die ersten Personalvorschläge des künftigen amerikanischen Präsidenten machten uns in der Beziehung Hoffnung, dass die USA ihre Rolle als überzeugter Multilateralist und Stütze der internationalen Ordnung endlich wieder einnehmen. Doch eine Lektion der letzten Jahre, die sollten wir als Europäer dennoch bewahren. Das ist viel stärker, und darüber müssen wir uns alle klar werden, viel stärker als früher auch auf uns ankommen wird, in dieser Welt Regeln zu verteidigen und neue zu setzen. Regeln, die eben allen Menschen zugutekommen. Und auch Deutschland muss sich dieser Verantwortung weiter stellen in den Vereinten Nationen und natürlich ja auch dort im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Dass wir einen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auch auf Dauer auszufüllen wissen, das haben wir in den letzten beiden Jahren bewiesen. Und deshalb wollen wir nicht nur in 8 Jahren erneut für einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat kandidieren, sondern wir wollen bis dahin ein ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen werden. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Heiko Maas. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Dr. Anton Friesen.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Bürger! Die Vereinten Nationen wurden nicht geschaffen, um die Menschheit in den Himmel zu führen, sondern um sie vor der Hölle zu retten, sagte einst einer der herausragenden Generalsekretäre der Vereinten Nationen, Dirk Hammarskjöld. Diese Bundesregierung jedoch will die Menschheit über die Vereinten Nationen in den Himmel ihrer utopistischen Vorstellungen führen. Das beste Beispiel dafür ist die deutsche Agenda während der Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat, also das zentrale Gremium der UN, in dem es um existenzielle Fragen wie Krieg und Frieden geht. Und was macht diese Bundesregierung? Sie setzt Frauen, Frieden und Sicherheit auf die Agenda. Frauen, Frieden und Sicherheit, das ist ein ideologisch getriebenes Wohlfühlthema. Es trägt nichts zur Sicherheit bei, umso mehr zur Selbstgefälligkeit und Selbstzufriedenheit. Die NGOs der sogenannten Zivilgesellschaft können jubeln, wenn unter dem Deckmantel des Einsatzes für die VN-Agenda 1325 ihre radikal-feministischen Ziele umgesetzt werden. So sollen nach dem Willen Deutschlands, Frankreichs und Schwedens die Geschlechterstereotype hinterfragt werden, worunter sich die Zerstörung der traditionellen Familie und der Einsatz für die lautstarke LGBTQ-Lobby verbirgt. Die sogenannte Zivilgesellschaft, die von Heiko Maas getätschelten NGOs, klatschen da in die Hände, Dutzende Staaten auf dieser Welt wenden sich angewidert ab. Sie wollen zu Recht keinen deutschen Werteimperialismus. Sie wollen zu Recht die Konzentration auf klassische sicherheitspolitische Themen, von denen es auch mehr als genug gibt auf dieser Welt. Wenn es allerdings um die wirklich wichtigen Themen geht, dann versagt diese Bundesregierung. Sind wir durch unsere Mitgliedschaft im Sicherheitsrat etwa dem Ziel eines ständigen deutschen Sitzes näher gekommen? Wohl kaum. Dabei heißt es im deutsch-französischen Aachener Vertrag, Artikel 8 Absatz 2, ich zitiere, dass die Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland als ständiges Mitglied in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Priorität der deutsch-französischen Diplomatie sei. Wo war Deutschland denn im Sicherheitsrat, als es um Bergkarabach ging? Bekanntlich gab es erst eine vorläufige Lösung, als sich die Russen und die Türken bilateral zusammensetzen. Bei all den 101 Resolutionen, wo bleibt die eine und einzige Resolution, die die türkische Gefährdung des internationalen Friedens, der internationalen Sicherheit ganz klar verurteilt in Libyen, in Syrien, in Bergkarabach und in der Ostägäis? Zu guter Letzt noch eine Bemerkung zu Israel. Bekanntlich war es dieses Land, das durch das Zurückziehen der eigenen Bewerbung die deutsche Mitgliedschaft im Sicherheitsrat überhaupt erst ermöglicht hat. Gerade eben im November hat Deutschland bei 7 UN-Resolutionen Israel im Stich gelassen. Im Dezember wird es bis zu 20 israelfeindliche Resolutionen geben, denen Deutschland fast immer zustimmt. Insgesamt hat Deutschland in der UN-Generalversammlung in 73% aller Fälle, also fast immer, gegen den jüdischen Staat gestimmt. Herr Maas, Sie sind ein Heuchler. Sie meinen, wegen Auschwitz in die Politik gegangen zu sein. Dort, wo es allerdings wirklich um die Unterstützung Israels geht, da versagen Sie auf ganzer Linie. Treten Sie ab und überlassen Sie die Außenpolitik denen, die es wirklich können, der AfD. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Johann Wadephul.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Deutschland wird regelmäßig mit großer Mehrheit in den Sicherheitsrat gewählt. Das beweist das große Vertrauen, das unser Land genießt. Die Vereinten Nationen bilden für uns das Herzstück der auf multilateralen Vereinbarungen gegründeten regelbasierten Weltordnung, deren Stärkung in unserem deutschen Interesse liegt. Die Mitgliedschaft war erfolgreich. Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Auswärtigen Dienstes in der Vertretung in New York und im Haus hier in Berlin sowie in Bonn. Ich möchte insonderheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herrn Botschafter Christoph Heusgen danken, der diese Position in herausragender Art und Weise ausgefüllt hat und seit vielen Jahren im Auswärtigen Dienst für die Bundesrepublik Deutschland auch als außenpolitischer Berater der Bundeskanzlerin Herausragendes für unser Land geleistet hat. Während der Mitgliedschaft im Sicherheitsrat standen Themen wie die Stärkung des humanitären Völkerrechts in den blutigen Auseinandersetzungen dieser Welt sowie akute Konflikte und Bürgerkriege wie Syrien und Libyen im Mittelpunkt. Wir mussten in den letzten Jahren miterleben, wie die Bedeutung, die Handlungsfähigkeit und erst recht die Strahlkraft der Vereinten Nationen infrage gestellt und unterminiert wurden, insbesondere durch Russland und China. Wir haben zudem in den letzten knapp vier Jahren mit Fassungslosigkeit mit ansehen müssen, wie die amerikanische Regierung diese Ordnung, die sie einst selbst geschaffen hat, Schritt für Schritt infrage stellte und schwächte. Ich nenne nur die Beispiele Klimaabkommen, WHO und WTO. Um es deshalb deutlich zu sagen, die Vereinten Nationen sind heute, nicht zuletzt deswegen, in einem äußerst schlechten Zustand, wie schon lange nicht. Wo liegen die Hauptprobleme? Und das möchte ich etwas deutlicher ansprechen, Herr Außenminister, als Sie das getan haben. Russland und China blockieren den Sicherheitsrat immer wieder in entscheidenden Momenten. Die Kriege in Syrien, Libyen oder das iranische Atomwaffenprogramm, immer sind es diese beiden Vetomächte, die echte multilaterale Lösungen im VN-Rahmen verhindern. Russland hat, Herr Kollege Neu, weil Sie nach Statistiken gefragt haben, in den letzten 10 Jahren 20 Mal formell Veto eingelegt, davon 15 Mal in Bezug auf Syrien, wo Russland einen Krieg führt, der humanitären und Kriegsvölkerrechtsgrundsätzen nicht entspricht, wo Krankenhäuser und Zivilisten bombardiert werden. Das ist ein Verhalten, was wir in jedem Fall verurteilen, was überhaupt nicht vereinbar ist mit einer an Humanität ausgerichteten multilateralen Ordnung. China hat 10-mal Veto eingelegt. Und weil Sie danach fragt, nach meiner Rechnung haben die USA 5-mal ihr Veto eingelegt, Großbritannien und Frankreich. Insofern teile ich die Auffassung des Herrn Außenministers kein einziges Mal. Das heißt, Europa zeigt sich als Kraft, welches dieser wichtigen Institution wirklich Strahlkraft verleihen will. Die Herausforderungen sind größer. China bekennt sich zwar in Worten zur multilateralen Ordnung, hüllt diese aber de facto immer wieder aus und schwächt diese Weltordnung. Herr Außenminister, ich hätte mir gewünscht, dass Sie dies auch ansprechen, denn es ist keine Kleinigkeit, dass China versucht, die Werte und Regeln der Vereinten Nationen umzudefinieren, beispielsweise den Demokratiebegriff neu zu definieren und an soziale Rechte zu binden, die wichtiger als der Rechtsstaat sein oder die Souveränität des Staates über das Völkerrecht setzen, Stichwort Einmischung in innere Angelegenheit. Vor allem aber lehnt China die Universalität der Menschenrechte als politisches Konzept ab, obwohl China das Regelwerk der Menschenrechtscharta eigentlich mit aufgebaut hat. Wir begrüßen deshalb sehr, dass auf Initiative Deutschlands 39 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen am 6. Oktober die schweren Einschränkungen der Religions-, Versammlungs-, Meinungs- und Bewegungsfreiheit in China und insbesondere die grausame Behandlung und willkürliche Internierung der Uiguren als eklatante und inakzeptable Verstöße gegen elementare Menschenrechte verurteilt hat. China muss klar hier Grenzen einer werte- und regelbasierten internationalen Ordnung aufgezeigt bekommen. Und selbstverständlich haben wir die Erwartung und die Hoffnung in die neue Administration der Vereinigten Staaten von Amerika, dass wir Amerika wieder an der Seite haben, die Wirksamkeit der Vereinten Nationen zu stärken. Die USA muss wissen, sie hat uns dann an seiner Seite. Sie haben uns dann an ihrer Seite. Und das gilt für wichtige internationale Herausforderungen, die wir nur dort lösen können. Wir begrüßen, dass der neue Präsident Biden angekündigt hat, ins Klimaabkommen wieder einzusteigen. Und wo, wenn nicht hier, in diesem Forum der Staaten der Welt, wollen wir diese globale Herausforderung des Klimawandels annehmen und Gegenstrategien entwickeln und durchsetzen, wenn nicht in den Vereinten Nationen, wenn nicht gemeinsam dort? Wo wollen wir die Herausforderungen von Pandemien wie der jetzigen Covid-19 entgegentreten, wenn nicht in der Weltgesundheitsorganisation? Und wo wollen wir nicht für fairen und gerechten Handel, faire Wettbewerbsbedingungen sorgen, wenn nicht in der WTO? Das heißt, Deutschland sollte mutig gemeinsam mit seinen europäischen Partnern dafür eintreten, dass die Vereinten Nationen, dass der Sicherheitsrat gestärkt werden, aber dass alle internationalen Ordnungen gestärkt werden und dass die Amerikaner, dass die Vereinigten Staaten hier wieder einsteigen und ein positiver, konstruktiver Partner werden. Das sollte unsere Politik sein. Und wenn wir uns in dem Sinne engagieren, glaube ich, werden wir auch für mehr Strahlkraft sorgen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Dr. Badefuhl. In diesem Zusammenhang sei mir erlaubt, dass wir uns sehr freuen, dass Antonio Guterres zu uns kommt in den Deutschen Bundestag am 18. Dezember. Ich hoffe, Sie sind dann alle vollständig und noch ein paar mehr hier im Haus. Ich glaube, das ist eine hohe Anerkennung und auch ein wichtiger Besuch, dass er dieser Einladung nachkommt. So, ich komme zurück zu den Tagesordnungspunkten 7 und 8. Die ersten 1,5 Stunden sind vorbei. Da muss ich auf den Lobbyknopf, das vergesse ich mal, Entschuldigung. Also, ich komme zurück zu den Tagesordnungspunkten 7 und 8. Die ersten 1,5 Stunden sind vorbei. Es geht um zwei wichtige Abstimmungen. Ich bitte nun die Abgeordneten, deren Nachname mit den Anfangsbuchstaben L bis Z beginnen, zur Abstimmung zu gehen. Selbstverständlich sind alle anderen, die A bis L heißen, auch haben die Möglichkeit, auch noch abzustimmen. Ja, es kommt schon, die Bewegung geht ab. Also, wir schließen um 14.18 Uhr die Wahlen ab. So, und jetzt kommt als nächster Redner für die FDP-Fraktion Bijan Dirsaray. Herr Kollege, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ohne Frage gehört die Gründung der Vereinten Nationen mit zu den größten Leistungen der Menschheitsgeschichte. Zu ihrem maßgeblichen Gremium gehört der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Er ist unverzichtbar für den Erhalt und Förderung von Frieden, Sicherheit und Stabilität. Theoretisch werden in seinen Sitzungen Entscheidungen von globaler Tragweite getroffen, wird über Krieg und Frieden entschieden, wird um Kompromisse gerungen. Deutschland hatte in den letzten gut zwei Jahren die Gelegenheit, einen wichtigen Beitrag zu leisten. Die Krisen, Kriege und Konflikte, für die im Sicherheitsrat Lösungen gesucht werden, haben sich in ihrer Komplexität in den vergangenen Jahrzehnten stets gewandelt. Vom Kalten Krieg über islamistischen Terror und um sich greifende autokratische Regime, ein Patentrezept für Frieden hat es nie gegeben. Entsprechend sehen heute die Antworten auf Konflikte anders aus als vor 50 Jahren. Vor diesen Realitäten stand auch die deutsche Mitgliedschaft. Und auch wenn viele Studien besagen, dass die Welt immer friedlicher wird, immer mehr Menschen im Wohlstand leben, mehr Freiheiten genießen, so stehen die Vereinten Nationen nach wie vor einer Mammutaufgabe. Denn nicht nur die Auseinandersetzungen werden komplexer, sondern auch das Erreichte scheint fragiler. Das haben zuletzt die US-Wahlen gezeigt, das sehen wir in Hongkong, in Bergkarabach und auf eine Art und Weise auch durch die Covid-19-Pandemie. Deshalb, meine Damen und Herren, liegt es in der Natur der Sache, dass wir alles dafür tun müssen, um die Vereinten Nationen und insbesondere den VN-Sicherheitsrat zu stärken. Dringend nötige Reformen dürfen nicht länger verschoben werden. Der Sicherheitsrat muss endlich im 21. Jahrhundert ankommen. Zu hoch ist die Anzahl der Konflikte, bei denen sich die internationale Gemeinschaft nicht einigt. Zu hoch ist das Leid, wenn der Sicherheitsrat nicht handlungsfähig ist. Syrien, Libyen, Afghanistan, Ukraine, die Liste der Konflikte, zu deren Lösungen der Rat nur geringe Beiträge leisten konnte, ließe sich weit fortführen. Und da, wo in letzter Zeit Fortschritte gab, waren die Erfolge oft einzelnen Staatsregierungen zu verbuchen. Der Sicherheitsrat hat leider ganz eindeutig ein Glaubwürdigkeitsproblem. Seine zahlreichen Resolutionen werden leider nur selten eingehalten. Daran hat sich auch während der deutschen Mitgliedschaft nicht viel verändert. Dieses Glaubwürdigkeitsproblem haben Staaten wie China und Russland längst erkannt. Sie weiten ihre Einflussräume vor den Augen der Weltöffentlichkeit aus, verletzten internationales Recht, treten Menschenrechte mit den Füßen. China baut systematisch seinen Einfluss innerhalb internationalen Gremien aus. Zuletzt wurde das am Beispiel der WHO ganz deutlich. Auch auf solche Entwicklungen muss dringend reagiert werden, denn abgesehen davon, dass der wachsende chinesische Einfluss eine Herausforderung für unsere Sicherheit und Interessen darstellt, darf es nicht möglich sein, das multilaterale Organisationen zu unterwandern. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung hätte auch mehr über die Reform des Sicherheitsrates sprechen müssen. Die Sitzverteilung im Sicherheitsrat ist nicht repräsentativ und kein Spiegelbild der heutigen Welt. Man könnte aus dem ständigen französischen Sitz einen europäischen Sitz machen. Herr Macron hält regelmäßig historische Reden, aber über dieses konkrete Thema möchte er nicht reden. Meine Damen und Herren, es müssen viele Hausaufgaben gemacht werden, um der Mammutaufgabe des Sicherheitsrates ansatzweise gerecht zu werden. Auch im Nachgang zur deutschen Mitgliedschaft muss die Bundesregierung im Interesse unserer Sicherheit den Druck zu Reformen erhöhen. Gerade jetzt, nach der US-Präsidentschaftswahl, könnte ein guter Zeitpunkt sein, um dem Multilateralismus frischen Wind zu verleihen und Frieden und Freiheit weltweit eine neue Chance zu geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Bijan Dirsaray. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Heike Hensel.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Deutschland war nun 2 Jahre Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Die Bilanz fällt aus friedenspolitischer Sicht jedoch sehr mager aus. Nach Angaben der Bundesregierung war ja einer der Schwerpunkte Abrüstung, Krisenprävention und der Erhalt der internationalen Ordnung. Deutschland bekennt sich auch zum Erhalt einer atomwaffenfreien Welt. Umso unverständlicher ist es, dass die Bundesregierung ausgerechnet die wichtigste Abrüstungsinitiative der Vereinten Nationen für eine atomwaffenfreie Welt, den Atomwaffenverbotsvertrag, immer noch nicht unterzeichnet hat. Dieser Vertrag wird von mehr als 120 Ländern unterstützt, und nachdem ihn nun 50 Länder ratifiziert haben, kann er im Januar 2021 in Kraft treten. Deutschland ist nicht dabei. Was für ein Armutszeugnis. Stattdessen erneuerte die Bundesregierung ihr Bekenntnis zur nuklearen Teilhabe der NATO. Heiko Maas, wo ist er jetzt eigentlich? Er teilte ja sogar dem Vorstoß aus den eigenen Reihen der SPD, nämlich hier dem Fraktionsvorsitzenden und dem Parteivorsitzenden, für einen Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland eine klare Absage. Solche einseitigen Schritte sind seiner Meinung nach eine Schwächung unserer Bündnisse. Herr Außenminister, mit solch einer Politik schwächen Sie vor allem atomare Abrüstungsbemühungen. Deutschland sollte mit gutem Beispiel vorangehen in den Vereinten Nationen und die US-Atomwaffen endlich aus Deutschland abziehen, statt diese auch noch zu modernisieren. Die USA haben sich seit der Jahrtausendwende aus 5 völkerrechtlichen Abkommen zur Abrüstung und Rüstungskontrolle zurückgezogen und damit die Welt erheblich unsicherer gemacht. Es droht eine neue Runde atomarer Aufrüstung. Jüngst hat sich die USA ja sogar die Wiederaufnahme von Nukleartests vorbehalten. Statt diese Politik der US-Administration öffentlich klar zu verurteilen und zur Rückkehr zur Rüstungskontrolle aufzufordern, hat sich die Bundesregierung sehr schnell die Argumentation der Trump-Regierung zu eigen gemacht und Russland die Schuld für das Aufkündigen zum Beispiel des INF-Vertrages gegeben und damit auch leider eine wichtige Vermittlerrolle verspielt. Nun sind das zum Teil bilaterale Verträge. Trotzdem hätte Deutschland das in den Vereinten Nationen auf die Tagesordnung setzen können. Denn es gibt ja mittlerweile den Vorschlag Russlands für eine freiwillige Selbstverpflichtung, keine atomaren Mittelstreckenraketen auf eigenem Boden zu stationieren, wenn auch die USA und andere NATO-Staaten mitziehen. Statt diesen Vorschlag aufzugreifen und zu prüfen, lehnte die Bundesregierung den Vorschlag als unglaubwürdig ab, noch bevor die USA ihn abgelehnt haben. Also da muss ich sagen, ein ernsthaftes Bemühen um Rüstungskontrolle und Abrüstung sieht anders aus. Es geht hier nämlich um unsere Sicherheit in Europa, und wir dürfen nicht in einen neuen Kalten Krieg schlittern. Leider sprechen auch die aktuellen Militärausgaben der Bundesregierung eine andere Sprache als Abrüstung. Der Verteidigungshaushalt wurde seit 2014 um sage und schreibe 44% erhöht. Und im Dezember jetzt soll der neue Haushalt nochmals um 1,3 Milliarden erhöht werden. Die Friedensbewegung ruft deshalb bundesweit am 5. Dezember zu dezentralen Aktionen auf. Abrüsten statt aufrüsten. Und die Linke unterstützt diesen Aufruf, denn auch wir wollen Abrüstung. Dieses Geld benötigen wir gerade in Zeiten der Pandemie dringend für Schulen, Pflegekräfte und das Gesundheitssystem. Eine politische Initiative der Bundesregierung bei den Vereinten Nationen ist die neu geschaffene Allianz für Multilateralismus. Dies ist ein informelles Netzwerk lose mitarbeitender Staaten. Die Bundesregierung sieht es als ein Vehikel für die Durchsetzung einer regelbasierten Ordnung. Es gibt ja aber bereits eine regelbasierte Ordnung. Das ist die UN-Charta und das Völkerrecht. Dieses muss endlich wieder gestärkt werden. Und dazu könnte auch die Bundesregierung einen entscheidenden Beitrag leisten durch den Austritt aus den militärischen Strukturen der NATO, deren Mitgliedstaaten für völkerrechtswidrige Kriege und auch Militärinterventionen verantwortlich sind. Dazu gehört auch das NATO-Mitglied Türkei, das Völkerrecht bricht und als ein Aggressor in Syrien, Irak, Libyen und im Mittelmeer auftritt. Dafür sollte die Türkei nicht noch mit deutschen Waffenlieferungen belohnt werden. Auch bereits genehmigte Rüstungsexporte in die Türkei müssen gestoppt werden. Und deutsche Rüstungsexporte in alle Welt sind leider auch ein großes Hindernis für den als Resolution verabschiedeten Appell des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres für eine globale Waffenruhe angesichts der Covid-19-Pandemie. UN-Generalsekretär Guterres wird ja am 18. Dezember im Bundestag sprechen. Ich denke, es wäre die beste Gelegenheit, dort einen Stopp deutscher Waffenexporte zu verkünden. Auch Appelle der UN-Hochkommissarin Bachelet für ein Aussetzen aller Wirtschaftssanktionen angesichts der Corona-Pandemie wurden von der Bundesregierung in den Vereinten Nationen nicht aufgegriffen und aktiv vorangetrieben. Dabei wäre es so wichtig, dass endlich diese tödlichen Sanktionen beendet werden, die die Bevölkerung in vielen Ländern wie zum Beispiel Kuba, Venezuela und Syrien hart treffen. Das Fazit. Der Gründungsgeist der UNO, Frieden durch Diplomatie, muss endlich wieder gestärkt werden. Und die Bundesregierung hat leider mit ihrer Politik in den Vereinten Nationen mehr geostrategische NATO-Politik denn eine aktive UNO-Friedenspolitik betrieben. Und dazu braucht es unseres Erachtens auch keinen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Danke.
Der nächste Redner ist der Kollege Omid Nuripur, Fraktion Bündnis 90 Grüne.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Deutschlands Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat fiel in sehr schwierige Zeiten. Zeiten, in denen die internationale Ordnung erodiert, in denen die Pandemie wütet. Und genau deswegen kam und kommt Deutschland eine besondere Verantwortung zu. Und kurz vor dem Ende dieser Mitgliedschaft lohnt es sich, Bilanz zu ziehen. In den letzten zwei Jahren gab es viele Ankündigungen, viel Symbolpolitik und leider ganz wenig vorzuweisen. Und das sieht man an den Schwerpunkten, die auch von dieser Bundesregierung selbst gesetzt worden sind. Beispiel: die vollmundig angekündigte Allianz für den Multilateralismus. Ein schöner Titel, zweifelsohne. Was ist denn damit eigentlich erreicht worden? Mal wieder fehlt es bei einer Initiative an Tiefgang und auch an finanziellen Unterbau. Wenn man genau hinschaut, erweist sich das als reine Luftnummer. Die Kolleginnen und Kollegen der FDP haben eigentlich angefragt, was ist das? Und die Antwort aus dem Auswärtigen Amt, ich zitiere, ist, diese Initiative sei mit einer Vielzahl von Staaten in wechselnder Zusammensetzung konkrete Initiativen voranzutreiben. Mit Verlaub, das ist keine Initiative, sondern das, was das Alltagsgeschäft von Diplomatie sein sollte. Meine Damen und Herren, nun hören wir von der Bundesregierung, es war so schwierig, auch wegen Corona. Ja, das stimmt, aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Bundesregierung vor Corona ja nicht besonders aktiver war. Der Herr Außenminister hat gerade gesagt, entscheidend sei, dass in den Vereinten Nationen im Sicherheitsrat beraten wird, bevor geschossen wird. Es gibt seitens der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung eine sehr lange Liste von Konflikten, die die Bundesregierung nicht einmal auf die Tagesordnung gesetzt hat des Sicherheitsrates, unter anderem Konflikte, die den Weltfrieden bedrohen, wie zum Beispiel die Eskalation an der Straße von Hormuz, wie beispielsweise die Krise in Kaschmir. Das drängt sich also die Frage auf, wenn Sie sowieso nichts wollten als GroKo, warum haben Sie denn eigentlich diese Mitgliedschaft im Sicherheitsrat angestrebt? Das sieht man aktuell auch an vielen Orten. Beispiel der Westsahara-Konflikt. Seit zwei Wochen eskaliert die Lage dort. Ein fast 30 Jahre alter Waffenstillstand ist nun aufgekündigt. Zuletzt hatte der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler dankenswerterweise als UN-Sonderbeauftragte in dem Konflikt vermittelt. Aus gesundheitlichen Gründen musste er leider im Mai 2019 von diesem Posten zurücktreten. Mai 2019, fast ein Jahr, bevor die Pandemie eskaliert ist. Und was ist seitdem passiert? Nichts. Es gibt nicht nur keinen neuen Sonderbeauftragten, auch sonst hat die Bundesregierung dieses Thema im Sicherheitsrat fest verschlafen. Beispiel: sieht man auch an anderen Schwerpunkten. Der Herr Außenminister Heiko Maas hat gesagt, bevor die Mitgliedschaft begann, dass das Thema Jemen ein Schwerpunktthema sein würde und dass politische Lösungen entschieden vorangebracht werden würden von Deutschland im Sicherheitsrat. 2 Jahre später, die Bilanz ist eher ein Scherbenhaufen. Der Jemen bleibt laut den Vereinten Nationen der zurzeit schlimmste humanitäre Katastrophenfall der Welt mit knapp 250.000 Toten. Die Lage humanitär ist verheerend. Sicher ist es nicht die Verantwortung des Außenministers, dass es dort gerade weiterhin eskaliert. Aber es ist offensichtlich, dass nicht geschafft worden ist, ein stabiles Dialogformat zu schaffen, bei dem die Konfliktparteien miteinander sprechen. Das liegt natürlich auch am Willen der Konfliktparteien. Aber wenn hier ein Schwerpunkt gesetzt worden ist, dann muss man sich auch als Bundesregierung daran messen lassen. Und die Messlatte ist da hart gerissen worden. Beispiel: Schwerpunktsetzung, Zugang und Gewährleistung des humanitären Zuganges in Konfliktregionen. In Jemen sieht man das. Die Blockade für humanitäre Güter ist nicht nur nicht aufgehoben, sie hat sich in den letzten Monaten sogar verschlimmert. Aber es ist ja nicht alles. Es ist ja noch dramatischer. Die Bundesregierung hat in dieser Zeit weiter Waffen geliefert an Staaten, die am Jemen-Konflikt beteiligt sind. Mit Verlaub, das ist eine Bankrotterklärung, vor allem für eine Sozialdemokratie, die angetreten ist, um eine restriktivere Rüstungsexportpolitik durchzusetzen. Auf dieselbe Art und Weise im Übrigen ruiniert die Bundesregierung ihre eigene Libyen-Initiative. Kern dieser Initiative ist ja, dass keine Waffen mehr ins Land kommen. Es werden die Embargobrecher nicht nur benannt, sondern Deutschland liefert auch noch weiterhin Waffen an die Türkei, an VAE und an Ägypten. Das ist schlicht verheerend. Und einen weiteren Schwerpunkt will ich noch benennen. Vollkommen richtig besetzt. Der Herr Außenminister hat gesagt, dass die feministische Außenpolitik ein Schwerpunkt sein würde der Mitgliedschaft Deutschlands im Sicherheitsrat. 2 Jahre später, Substanz, Fehlanzeige, ganz viel PR. Die Resolution 1325 Frauen, Frieden, Sicherheit war und ist ein Meilenstein der Menschheitsgeschichte. Die von Deutschland vorangebrachte Resolution 2467 ist das eher nicht. Dort sind gestrichen worden aus dem Entwurf elementare Teile, vor allem zu reproduktiven und sexuellen Rechten von Frauen in Konfliktsituationen auf Druck einer Trump-Administration, die wiederum Druck hatte von den radikalen Evangelikalen im Hintergrund. Das, was erreicht worden ist, ist beschämend und keine feministische Außenpolitik. Frauen, die im Krieg vergewaltigt wurden, die medizinische Versorgung zu verweigern, die zur Verhinderung weiterer Traumata physischer und psychischer Art unerlässlich ist, ist schlicht unmenschlich. Ich verlange von der Bundesregierung nicht, dass sie sich hätte gegen Trump durchsetzen müssen, aber wo blieb da ihr Aufschrei? Das ist doch die zentrale Frage. Genauso wie der Situation als LGBTIQ-Rechte keine Erwähnung finden oder wenn dem Internationalen Strafgerichtshof aberkannt wird, die Strafverfolgung sexualisierter Gewalt in bewaffneten Konflikten anzugehen. Ich schließe mich der Bewertung von Medica Mondiale an, die Agenda, die feministische Außenpolitik hätte eine Agenda und die Agenda sei nicht nennenswert vorangebracht worden von der Bundesregierung. Diese Bewertung gilt für die gesamte Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat. Ich bedauere das zutiefst, denn gerade auch gekoppelt an der Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union hatte diese Bundesregierung eine Fülle an Möglichkeiten zur Gestaltung, die nicht genutzt worden sind. So ist ihre Bilanz schlicht ungenügend.
So schön. Vielen Dank, Kollege Noripur. Der nächste Redner ist für die Fraktion der SPD der Kollege Christoph Matschi.
Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist vielleicht auch Aufgabe der Opposition, zumindest keine Überraschung, immer ein besonders kritisches Bild zu zeichnen. Ich finde aber, die Farben waren etwas sehr düster. Es ist klar, das war eine Mitgliedschaft im Sicherheitsrat in schwieriger Zeit, besonders dadurch schwierig, dass die amerikanische Administration die in der Vergangenheit eine wesentliche Stütze des internationalen Systems war, als Partner eigentlich ausgefallen ist. Und trotzdem ist es gelungen, in diesen schwierigen Umständen den Sicherheitsrat handlungsfähig zu halten. In wichtigen Fragen, der Außenminister hat das hier beschrieben, in wie vielen Resolutionen der Sicherheitsrat trotz schwerwiegender Konflikte zu Einigkeit gefunden hat und wichtige Wege geebnet hat. Und ich will ein Beispiel nur noch mal aufgreifen. Es macht einen Unterschied, ob es am Ende gelingt, im Sicherheitsrat einen humanitären Korridor für Syrien offen zu halten oder ob das nicht gelingt. Und es ist gelungen, auch durch den Einsatz der Bundesregierung. Und ich finde, das ist eine starke Leistung. Werte Kolleginnen und Kollegen, ja, die strategischen Aufgaben neben der unmittelbaren Konfliktdebatte sind wichtig im Sicherheitsrat. Und Herr Kollege Nuripur, auch wenn Sie das hier angegriffen und kritisiert haben, ich finde, es war richtig, die Frage der Rolle von Frauen in Konflikten, der Rolle von Frauen bei der Friedenssicherung wieder auf die Agenda zu setzen. Und ja, wenn es dann in den gegenwärtigen Umständen nicht gelingt, vielleicht den gleichen Text wieder zu verabschieden, und wir haben ja das Ringen miterlebt, dann muss man aber zumindest das möglich machen, was im Moment geht. Und das hat der Sicherheitsrat hinbekommen. Und ich glaube, das ist mehr wert, als einfach abzuwarten. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich will einen Gedanken noch aufgreifen. Die Bundesregierung hat sich sehr eng abgestimmt mit den europäischen Partnern. Und ich glaube, auch darin liegt eine strategische Entscheidung. Und das wird eine Aufgabe sein, die weit über die Sicherheitsratsmitgliedschaft hinausweist, nämlich eine gemeinsame europäische Außenpolitik weiter zu formulieren, dafür die notwendigen Institutionen zu schaffen, die Debatte um einen europäischen Sicherheitsrat, die Debatte um ein Mehrstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik, die ist längst nicht beendet, die ist begonnen und die muss jetzt konsequent weitergeführt werden. Und, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist ja kein Geheimnis, der Sicherheitsrat ist nur dann stark, wenn die Mitglieder konstruktiv zusammenarbeiten, wenn sie ein Interesse an der Durchsetzung gemeinsamer Regeln haben. Das war in den letzten Jahren oft nicht der Fall. Und deshalb, finde ich, war es richtig, zu schauen, ob man eine Allianz von Staaten zusammenbringen kann, die eine regelbasierte Ordnung unterstützen. Und auch wenn die Allianz für Multilateralismus nicht alle Probleme lösen kann, ist sie doch ein wichtiges Instrument der Absprache und des gemeinsamen Handelns in den Vereinten Nationen und ist alle Anstrengungen wert. Und mit der Wahl in den USA bekommt diese Allianz ja vielleicht in Zukunft wieder einen starken Verbündeten. Ich finde, die Wahl von Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten verändert die Möglichkeiten von Außenpolitik fundamental. Damit werden nicht alle Konflikte weg sein, die wir mit den Vereinigten Staaten haben. Damit wird nicht der geopolitische Wettbewerb weg sein, der die globale Politik prägt. Aber es eröffnet sich ein neues Fenster der Zusammenarbeit. Und dieses Fenster müssen wir jetzt nutzen, um gemeinsam etwas zu tun gegen die globale Pandemie Covid-19, um gemeinsam etwas zu tun für mehr Klimaschutz, um gemeinsam etwas zu tun für eine gerechte Welthandelsordnung. Das sind die Aufgaben, die jetzt vor uns stehen, auch jenseits der Mitgliedschaft im Sicherheitsrat. Es gibt einen schönen Satz in der politischen Erklärung zu 75 Jahre VN, und damit möchte ich schließen. Wir sind nicht hier, um zu feiern. Wir sind hier, um zu arbeiten. Das ist auch der richtige Satz für die deutsche Außenpolitik. Wir sind hier, um zu arbeiten, denn nur im Handeln kann man die Welt besser machen. Vielen Dank.
Als nächstes hat das Wort der Abgeordnete Armin Paulus Hampel, AfD-Fraktion.
Bleiben Sie entspannt. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die UN-Charta sagt es in ihrer Präambel einfach und klar. Es sind Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt werden können. Diesem gemeinschaftlich erklärten Ziel und Gedanken müssen sich alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen unterordnen. Der Kollege Dr. Friesen hat eben richtig darauf hingewiesen, dass durch die Übernahme immer neuerer Themen wie Genderziele, Compact of Migration, Frauenrechte, Klima- und Energiewende die ursprüngliche Bedeutung, meine Damen und Herren, der VN verwässert und damit geschwächt werden. Deutschlands Ziele sind ganz klar. Wir wollen eine umfassende Reform der UN, finanziell, strukturell und personell. Das bedeutet auch Konzentration auf die von mir eben erwähnten Kernziele der Vereinten Nationen. Genauso wichtig ist eine Neustrukturierung des Weltsicherheitsrates. Der Kalte Krieg ist spätestens mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vorbei. Im Weltsicherheitsrat müssen diejenigen Länder vertreten sein, die nicht nur militärisch, sondern eben auch wirtschaftlich zu den stärksten unseres Globus gehören. Für uns Deutsche ist es aber genauso wichtig, und meine Fraktion hat das immer wieder gefordert, dass die Bundesregierung sich für die ersatzlose Streichung der Feindstaatenklausel endlich einsetzt. Die Bundesregierung haben in den letzten Jahrzehnten in diesem Thema völlig versagt. Unser Anspruch muss sein, gemeinsam mit Japan und Italien diesen völlig anachronistischen Passus zu streichen. Die Feindstaatenklausel, meine Damen und Herren, ich erinnere daran, besagt nach wie vor, dass die alliierten Siegermächte ohne einen UN-Beschluss politisch wie militärisch intervenieren können, wenn sie es denn für richtig halten. Und jetzt kommen Sie mir, das ist obsolet. Obsolet, Herr Kollege, ist kein juristischer Begriff. Das müssten Sie wissen, Graf Lambsdorff. Ich darf Sie übrigens darauf hinweisen, dass nach wie vor in West Point geübt wird, das ist ein Übungsbestandteil, wie man militärisch und politisch reagieren will, wenn eine nicht genehme Regierung in Deutschland an der Macht ist. Nach wie vor Ausbildung in West Point, USA. Die Krönung haben uns aber in diesen Tagen die Grünen beschert, indem sie das Vetorecht des Sicherheitsrates, so es denn missbraucht wird, dahingestellt lassen und sie für eine aktive Rolle Deutschlands ohne ein UN-Mandat votiert haben auf ihrem Parteitag. Damit legitimiert die Partei, mit der Sie von der Union in Zukunft eine gemeinsame Regierungsverhandlung übernehmen wollen, die Einsätze deutscher Soldaten in Kriegsgebieten ohne Mandat der Vereinten Nationen. Meine Damen und Herren, das ist ein Tabubruch und einzigartiger Vorgang in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands. Oskar Lafontaine hat es gesagt, die Kriegsgeilheit der Grünen ist nicht zu überbieten. Mittlerweile wollen die Grünen den völkerrechtswidrigen Krieg zur Regel machen. Ich stimme dem ehemaligen Staatssekretär Willy Wimmer zu. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die ehemalige Partei der angesammelten Friedensfreunde in Zukunft zu einer Kriegspartei wird, meine Damen und Herren. Und mit denen wollen Sie in der Union in den nächsten Jahren eine Koalition eingehen. Ich kann Ihnen nur zurufen, hier sitzen keine Nazis, hier sitzen viele ehemalige CDU-Mitglieder und Wähler. Nicht Sie haben Ihre Union verlassen, Sie haben Ihre Werte und Ihre konservativen Fundamente verlassen. Das ist deshalb, sitzt die AfD im Deutschen Bundestag. Merken Sie sich das. Dankeschön.
Der nächste Redner ist der Kollege Jürgen Hart für die CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte jetzt nicht ein kleines Seminar mit Herrn Hampel über Völkerrecht halten. Das war ziemliche intellektuelle Tiefflugübung, die wir hier gerade erlebt haben. Ich möchte mich dem Thema zuwenden. Deutschland hat in den 2 Jahren Sicherheitsrat aus meiner Sicht die hohen Erwartungen, die die Partnerinnen und Partner in der UN an uns gerichtet haben, erfüllt. Wir haben mit einem hervorragenden Wahlergebnis bei der Wahl als nichtständiges Mitglied auch Erwartungen geweckt. Und ich glaube, dass wir diesen Erwartungen trotz aller Schwierigkeiten gerecht geworden sind. Die eine Schwierigkeit besteht darin, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten verstärkt erleben, dass Veto-Mitglieder des UN-Sicherheitsrates dieses Veto auch rücksichtslos dann nutzen, wenn sie konkret selbst betroffen sind. Ich denke an den Syrien-Konflikt, an die Situation im Südkaukasus jetzt auch. Ich denke an Libyen und dann natürlich an den Konflikt in der Ukraine, viele andere Dinge auch. Die Vereinten Nationen sind nur so stark, wie die 5 ständigen vetoberechtigten Mitglieder im Sicherheitsrat auch ihrer Verantwortung gerecht werden, dass die Vereinten Nationen der Ort sind, in dem internationale Konflikte möglichst auf friedliche Weise beigelegt werden. Und wenn man das durch Missbrauch von Veto oder von Missbrauch von vetogestütztem Einfluss entsprechend schwächt, dann untergräbt man das Fundament dieser Institution. Und wir dürfen nicht müde werden, das auch in den einzelnen Fällen zu benennen, wenn das so ist. Ich glaube im Übrigen, dass Deutschland sich anschicken sollte, natürlich eine Reform der Vereinten Nationen weiter offensiv zu unterstützen, aber für den Fall, dass uns das in den nächsten Jahren nicht gelingt, sich durchaus auch wieder zu bewerben für einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat und da entsprechend mit Partnernationen Absprachen zu treffen. Ich glaube, dass die Vereinten Nationen in den nächsten Jahren an einem Punkt deutlich gestärkt werden könnten. Wir hatten bisher einen amerikanischen Präsidenten, der offen gegen multilateralistische und multilaterale Lösungen von Weltkonflikten war. Wir werden zukünftig einen Präsidenten haben, der nicht nur nach Worten, sondern auch durch das, was er als Vizepräsident bereits gezeigt hatte, klar zu diesen multilateralen Lösungsansätzen steht. Und ich glaube, dass die designierte UN-Botschafterin der Vereinigten Staaten von Amerika, Linda Thomas Greenfield, auch wieder Kabinettsrang am Kabinettstisch in Washington bekommen soll, ist auch ein klares positives Zeichen in diese Richtung. Ich finde, dass es Deutschland ist, die europäische Geschlossenheit sicherzustellen. Wir haben mit unseren europäischen Partnern, auch mit den nichtständigen Mitgliedern Belgien und Estland, vertrauensvoll zusammengearbeitet. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Antwort, die wir unseren Freunden in Israel geben, wenn es um die entsprechenden Resolutionen geht. Wir haben leider eine starke Mehrheit gegen Israel, die orchestriert und organisiert wird von außen, wo auch Druck ausgeübt wird auf Staaten. Und wir sind, glaube ich, mit vielen politischen Kräften in Israel einig, dass Deutschlands Rolle auch darin bestehen muss, zu erreichen, dass doch entsprechende Resolutionen abgemildert und abgeschwächt oder gar auch verhindert werden. Und dafür muss natürlich Deutschland erstens sicherstellen, dass es eine gemeinsame europäische Position gibt, idealerweise, und zweitens im Zweifel auch bereit sein, den einen oder anderen Kompromiss einzugehen. Ich bin sicher, dass wir jede einzelne Abstimmungsverhalten Deutschlands in den Gremien der UN zum Thema Israel gegenüber unseren israelischen Freunden guten Gewissens auch begründen können. Der nächste Punkt, der mir wichtig ist, das ist hier in mehreren Redebeiträgen angeklungen, ist das Thema Frauen in der Außenpolitik oder überhaupt die Rolle der Frauen, wenn es um den Frieden in der Welt geht. Wenn wir auf die Länder der Erde gucken, die politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich unter ihren Möglichkeiten bleiben, um es mal vorsichtig zu formulieren, sind die allermeisten dieser Länder eben auch patriarchische Gesellschaften, in denen die Frauen nicht ihren gebührenden Anteil an der gesellschaftlichen Entwicklung haben. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir zum Beispiel in den Mittleren Osten blicken, aber auch nach Afrika, ja auch nach Lateinamerika, wenn wir die Frauen der Welt ermutigen, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen und sich einzumischen in politische Prozesse in ihren Ländern und in der Weltpolitik, dann werden wir eher zu einer guten und friedlichen Welt kommen, als das heute der Fall ist. Und deswegen, glaube ich, ist das eine richtige Themensetzung gewesen, die wir da vorgenommen haben. Deutschland wird weiter aktiv in der internationalen Politik in entscheidenden Rollen sein. Wir haben gegenwärtig den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates. Wir bemühen uns um personelle Verstärkung aus Deutschland für die OSZE. Und wir werden übernächstes Jahr auch bei G7 entsprechend die Präsidentschaft haben. Es gibt also viel international zu tun. Alles Gute dafür dem Außenminister und der Bundesregierung. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Kollege Hart. Der nächste Redner ist für die Fraktion der FDP der Kollege Ulrich Lechte.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Kollegen Hampel empfehle ich meine Rede zur UN vom letzten Mal. Da habe ich mich dezidiert zur Feinstaatenklausel geäußert. Und das muss man einfach nur mal nachschauen. Kann man wunderbarerweise unter bundestag.de in der Mediathek tun. Ist ganz hervorragend. Da kann man dann sehen, was eigentlich Sache ist und nicht hier die Reden. Außerdem ein Kommentar zu Ihnen. In dem Moment, wo Sie Ihre Reden freihalten, sind Sie meistens besser. Also das war heute offensichtlich von irgendeinem Redenschreiber. Deswegen war es auch so verkorkst und vermurkst, wie es heute war. Wenn wir jetzt zur Bilanz der UNO-Mitgliedschaft kommen, möchte ich zunächst einmal herzlichen Dank auch an alle, die daran mitgewirkt haben, geben. Da war ein wunderbares Team in New York. Die beiden Botschafter Heusgen und Schulz haben dort gute Arbeit geleistet. Bei uns die Ministerialdirektorin Baumann samt Team. Das war alles wunderbar. Und die haben auch den Unterausschuss Vereinte Nationen in der ganzen Zeit sehr gut gegenüber Bericht erstattet, und wir haben dort jede Sitzung über den Sicherheitsrat gesprochen. Dem Botschafter Schulz wünsche ich bei seiner neuen Aufgabe in Ankara viel Erfolg. Das ist ein Posten, der auch Kraft und Diplomatie braucht, und ich glaube, dass wir da jemand Richtigen hingepackt haben. Die Messlatte, die wir uns allen gestellt haben, war natürlich für 2 Jahre Sicherheitsrat sehr hoch. Es wurde hier schon oft darüber gesprochen, dass es Schwierigkeiten gegeben hat. Die liegen im System der Vereinten Nationen, und daran werden wir relativ wenig ändern können. Dass eine Reform notwendig ist, ist uns allen klar. Aber wir wissen auch genauso, dass man die Staaten, die in der UNO organisiert sind, mit Sicherheit nicht dazu bekommen wird, einem europäischen Weg zu folgen, genauso wie Europa und jetzt auch mit unserem Verbündeten USA es wohl kaum gelingen wird, China und Russland davon zu überzeugen, dass unsere Vorstellung von Demokratie und Frieden in der Welt besser ist. Der Kollegin Hensel sage ich, dass es wieder sehr faszinierend war, dass alle sozialistischen Staaten dieser Welt wunderbar sind und dass am Ende des Tages natürlich der Kreml immer alles richtig macht und die Russlandpolitik und die Politik Russlands in den Vereinten Nationen ja offensichtlich großartig ist und wir das alle unterstützen müssen. Dass sehe ich natürlich als FDPler schlicht und ergreifend anders. Auch bei der Friedenspolitik. Also bitte, Frau Kollegin Hensel, als ob Russland jemals dafür gesorgt hätte in den letzten Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg, dass auf der Welt irgendwo Frieden herrschen würde. Also das ist ja der größte lächerliche Kommentar, den ich hier im Bundestag bei einer Rede von mir jemals gehört habe. Also so weit kommt es noch. Ich finde, das ist unglaublich, wie da immer wieder die Kolonnen von Moskau durchkommen. Das ist wirklich fürchterlich. Ich freue mich darauf, wenn wir weiterhin die Allianz der Multilateralisten haben werden. Wir werden das fortführen müssen. Ich hoffe, der Minister hat da auch schon sich Vorstellungen darüber gemacht, wie er das fortführen möchte, da diese Allianz am Ende des Tages dazu führen muss, dass der Multilateralismus von der Intensivstation kommt. Wir haben große Hoffnungen, dass Biden uns ein paar Probleme wieder lösen wird auf der Welt. Alles auf einmal wird nicht klappen. Das ist uns allen klar. Und ich hoffe auch, dass die neue US-Regierung und dann die neue Bundesregierung, die wir kommendes Jahr bilden werden, dann entsprechend zusammenarbeiten für Frieden und Sicherheit in der gesamten Welt. Das ist unsere Aufgabe, auch hier vom Haus dies zu unterstützen. Herzlichen Dank.
Der nächste Redner, der Kollege Dr. Andreas Nick, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Rahmen der deutschen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat hat die Bundesregierung klare und ambitionierte Schwerpunkte gesetzt. Neben dem Kerngeschäft der Behandlung aktueller Konflikte, so waren wir ja federführend für die Dossiers Syrien und Sudan unterwegs, ging es eben auch ausdrücklich darum, im Sinne eines erweiterten Sicherheitsbegriffs ganz bewusst auch solche Themen auf die Agenda zu bringen, die unter den ständigen Mitgliedern durchaus umstritten sind. Da werde ich bewusst beginnen mit der Resolution 2467 zur Beendigung sexueller Gewalt in Konflikten. Was ich hier dazu gehört habe, ist wirklich beschämend. Das ist eine knallharte Menschenrechtsverletzung und nicht Gedöns, wie Sie hier versucht haben, wieder darzustellen. Wir haben eine Grundsatzdebatte zu Klima und Sicherheit im Juli auf den Weg gebracht. Die Verteidigungsministerin Kram-Kachenbauer hat eine Sitzung zu Peacekeeping und Menschenrechten geleitet. Und auch die Induzierung des Berliner Prozesses zu Libyen war eine richtige Errungenschaft dieser Präsidentschaft. Unser herzlicher Dank gilt Botschafter Christoph Heusken, aber auch seinen Stellvertretern Botschafter Jürgen Schulz und Günter Sauter sowie dem gesamten Team der Ständigen Vertretung in New York und natürlich auch den zuständigen Kollegen hier in der Zentrale des AA mit Frau Baumann an der Spitze. Als Deutscher Bundestag haben wir die Aktivitäten des Sicherheitsrates auch parlamentarisch aufmerksam begleitet, in mehreren Plenardebatten, insbesondere in den Vorsitzmonaten, durch einen ständigen Tagesordnungspunkt zum Sicherheitsrat im Unterausschuss Vereinte Nationen und, solange das auch vor der Corona-Zeit möglich war, durch die Begleitung des Außenministers nach New York zu Sitzungen des Sicherheitsrates, zuletzt im Februar. Und es ist schon angesprochen worden, ein besonderes strategisches Ziel war die Europäisierung unseres Auftritts in den VN. Gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien, aber auch mit den anderen nichtständigen Mitgliedern Polen, Belgien und Estland haben wir dies, finde ich, gut erreicht. Und das sollte auch für die kommenden Jahre verstetigt werden, damit Europa in den Vereinten Nationen auch weiterhin mit einer deutlichen und vernehmbaren Stimme spricht. Denn für uns ist klar, die Bewahrung und Weiterentwicklung dieser regelbasierten internationalen Ordnung ist und bleibt das überragende strategische Interesse unseres Landes und aller Europäer. Während es die USA unter Präsident Trump in den vergangenen Jahren an internationalem Engagement schmerzlich haben vermissen lassen, haben wir viel investiert, um die Strukturen einer regelbasierten internationalen Ordnung zu erhalten und zu festigen. Zum Beispiel mit der Allianz für den Multilateralismus, die auch Wertepartner aus Lateinamerika und dem Indopazifik umfasst. Auch wenn sich Multilateralismus stets an einer gemeinsamen Grundlage zum Interessenausgleich und Kompromiss orientieren muss, ist er wesentlich mehr als punktuelle Zusammenarbeit. Es geht darum, mit gleichgesinnten Partnern gemeinsam etwas zu schaffen, nämlich zur Lösung konkreter globaler Probleme und Herausforderungen beizutragen. Es ist daher richtig, dass das Auswärtige Amt derzeit ein Weißbuch Multilateralismus nach norwegischem Vorbild entwickelt. Die Beteiligung von Bevölkerung und Parlament an diesem Prozess kann aber sicher noch umfassender gestaltet werden. Laut einer Umfrage der Körperstiftung konnten 2019 zwei Drittel der Bevölkerung mit dem Begriff Multilateralismus noch nichts Greifbares anfangen. Es gibt aber doch einen großen Konsens, jedenfalls unter den demokratischen Fraktionen in diesem Haus, dass Multilateralismus für unser Land als Mittelmacht ein geradezu schicksalhafter Handlungsimperativ ist. Demokratische Außenpolitik benötigt den Rückhalt der Bevölkerung. Lassen Sie uns daher gemeinsam mit Regierung und Parlament noch stärker für die Bedeutung des Multilateralismus auch hierzulande werben. Meine Damen und Herren, vor einigen Wochen, als wir hier anlässlich des 75. Jahrestages der UN-Charta diskutierten, habe ich klar gesagt, wir brauchen einen starken Westen in handlungsfähigen Vereinten Nationen. Und mit dem Ergebnis der Wahlen in den USA können wir hoffen, dass sich die Vereinigten Staaten künftig wieder konstruktiv in die Arbeit der Vereinten Nationen einbringen. Die Benennung von Antony Blinken als Außenminister und von Linda Thomas-Greenfield als VN-Botschafterin mit Kabinettsrang sind vielversprechend, genauso wie die von Joe Biden angekündigte Initiative für einen Global Summit of Democracies. Uns muss klar sein, nur wenn die P5 sich als Hüter einer gemeinsamen Ordnung verstehen, können Effektivität und Legitimität der Vereinten Nationen insgesamt wieder gestärkt werden. Und dazu müssen wir Europäer gemeinsam mit den USA und gleichgesinnten Partnern in der Welt in Zukunft einen erheblichen Beitrag leisten, auch und vor allem durch entschlossenes wie vorbildhaftes Handeln. Deutschland wird sich auch weiterhin konstruktiv und kreativ in die Arbeit der VN einbringen, ob in einigen Jahren als ständiges Mitglied oder spätestens in acht Jahren wieder mit einer Bewerbung um einen nichtständigen Sitz, bleibt abzuwarten. Aber das Engagement für die Vereinten Nationen ist Kern unserer Außenpolitik. Herzlichen Dank.
So, vielen Dank, Kollege Andreas Nick. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Christian Schmidt, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, 75 Jahre in diesem Jahr Vereinte Nationen, aber auch zwei Jahre deutsche Sicherheitsratsmitgliedschaft. Ich möchte vorneweg mich in den Kreis derer einschließen, die all denen, angeführt von Botschafter Christoph Heusken, in einer intensiven Art und Weise die Resolutionen, die Sie, Herr Außenminister, angesprochen haben, ja auch wesentlich mitgestaltet haben. Ich will nur eine herausgreifen, die Diskussion und Sorge, die wir hatten über die Möglichkeit, humanitären Zugang in Syrien in Gebiete zu erreichen. Ja, da gab es Unterschiedlichkeiten. Manche haben blockiert. Die Frage ein, zwei oder drei Übergänge, es blieb nur einer, aber der wurde gut orchestriert. Und es wäre ohne die Leistung der Bundesregierung und unsere Diplomaten schwer gewesen, diesen Weg wirklich auch zu öffnen im Sinne der Humanität. Deswegen ausdrücklich herzlichen Dank an alle die, die daran gearbeitet haben. Natürlich ist die Frage, 2 Jahre und was kommt dann? Die stellt eigentlich immer noch die Frage der 75 Jahre. Und wenn Sie so wollen, sind wir an einem Punkt, wo wir das Zurückblicken sein lassen sollten, lieber Kollege Hampel, zum Thema der Feindstaatenklausel. Kann ich Ihnen nur erstens sagen, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen bereits im Rahmen dessen, was möglich war, ohne eine Charta-Änderung, eine Non-Binding Resolution, aber eine nicht bindende Resolution, die er verabschiedet hat, die 50. Und dass der politische Wille überall da ist, diese obsolete Regelung nicht mehr auf dem Papier zu haben. Und ja. Also, so. Und wenn es Ihnen noch nicht reicht, dann nehmen Sie doch eigentlich den großen Völkerrechtler, polnischen Außenminister und späteren Richter am IGH, Krzysztof Skubiszewski, zur Kenntnis, der bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen 1993 übrigens in seinem Beitrag in Deutsch in New York gesagt hat, lasst uns gemeinsam politisch die Feindstaatenklausel dorthin werfen, wo sie hingehört, auf den Müllhaufen der Geschichte. Und nachdem, Herr Hampel, Sie kein Müllhaufenmüller sind, sollten Sie sich anderen Dingen zuwenden. Wir wollen im Blick in die Zukunft natürlich, kommen wir auch an Samuel Huntington irgendwie nicht vorbei. Man muss kein Anhänger seiner Theorie vom Zusammenprall der Zivilisationen sein, aber man spürt, dass die Ausgangsvoraussetzungen des Jahres 1945 der unbedingten Anerkennung der Rechte der Individualität, des Respektes vor dem Einzelnen und des Schutzes, der in der Charta der Vereinten Nationen auch im Gewaltverbot, im Gewaltverzicht mitgenannt wurde, dass der in Frage gestellt wird. Und wenn wir den Blick auf in 20 Jahren oder lassen wir uns in 8 Jahren, wo wir hoffentlich dann ein ständiges Mitglied im Sicherheitsrat wären, sehen, dann könnten es sein, dass die Verständnisse über das, was Menschenrechte, individuelle Rechte, subjektive, soziale, ökonomische Rechte sind, dass die sehr stark divergieren, wenn Sie alleine den Blick nach China richten und einer Mentalität und Situation bei den Verantwortlichen, die nicht mehr erkennt, dass Individualität auch in Asien genau die gleiche Rechtsgrundlage hat, nämlich die Charta der Vereinten Nationen. Und lass uns bei der Gelegenheit an die kräftigen und beachtlichen widerstandskämpfenden Studenten, die den Rechtsstaat erhalten wollen in Hongkong, erinnern und darauf hinweisen, dass natürlich hier ein ganz großes Handlungsspielfeld für uns besteht. Das Handlungsspielfeld heißt, dass wir die Rechte, die Menschenrechte und die Rechte der Charta der Vereinten Nationen als ein Land, das von Anfang an seiner Mitgliedschaft, also seit 1973, immer den Multilateralismus und die Notwendigkeit des ausgleichenden Zusammenführens, nicht der 100%-Lösung, aber doch der Reduzierung von Konfliktherden gegangen ist und ihn massiv unterstützt hat, zu verbessern. Das heißt, dass wir diese gesellschaftspolitischen Punkte, die theoretischen Grundlagen ernst nehmen und wieder zusammenführen müssen. Und das heißt auch, dass wir die Reform der Vereinten Nationen, so wie sie Kofi Annan uns vorgelegt hatte, 2005 endlich wieder betreiben sollten, umzusetzen. Peres Tokeya hat in seiner Zeit gesagt, in Konfliktsituationen in einem speziellen. Der Patient liegt auf der Intensivstation, aber er lebt. Wir müssen alles daran tun, dass der Patient von der Intensivstation wieder herunterkommt. Und das bedarf einer Reform der Vereinten Nationen mit neuen Mitgliedern im Sicherheitsrat, zum Beispiel den G4 und der Bundesrepublik Deutschland. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Kollege Schmidt. Ich schließe die Aussprache und wir kommen